Halleluja, Herr. Danke, dass wir Zeit haben dürfen für dich und mit dir zusammen und dass du da bist, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Heiligen Geist. Und ich bitte dich, Herr, um deinen Segen, um deine Gnade, dein Wort verkündigen zu dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du Herrschaft nimmst über mein Fleisch, damit ich dein Wort verkündigen kann, Herr. Dein Wille soll geschehen, dein Wort soll verkündigt werden. Dein Wort soll Menschen ansprechen. Dein Wort soll Herzen verändern. Und ich bitte dich, dass dein Wort uns verändert, jeden Einzelnen. Ich danke dir, Herr, dass du direkt zu uns sprichst. Denn dein Wort ist Wahrheit. Dein Geist lebt in uns. In Jesu Namen, Halleluja. Amen. Wer von euch wartet schon gerne? Wartet. Wer wartet? Es wartet eigentlich fast keiner. Und ich glaube auch diejenigen, die sich selbst als total geduldig bezeichnen, ich bin relativ geduldig immer. Aber da gibt es immer wieder so Situationen, wo ich dann sage, also da warte ich jetzt echt nicht gerne. Das ist irgendwie uncool. Wenn ich da zum Beispiel in einem Supermarkt, in so einem Mega-Supermarkt bin, saus da mit meinem Einkaufswagen durch die Gegend, sammle meine paar Sachen zusammen und dann kommst du in Richtung Kasse. Und da, Wahnsinn, ungefähr gefühlt 10.000 Leute und du kannst ungefähr ewig warten, bis du dein Geld loswirst. Und da sage ich, haben die Leute, die sowas machen, haben die irgendwie ihren Job falsch verstanden? Weißt du, also das mit der Ware präsentieren und mit der Werbung machen und all diese Dinge, das haben sie schon im Griff. Und dann hast du deinen Einkaufswagen da voll, aber ist deren Job nicht auch irgendwie an das Geld der Kunden zu kommen? Was sagen sie dann immer? Das sind dann immer meine Gedanken, wenn ich da warten muss, mein Geld loszuwerden. So, und dann schaust du mit deinen dicken Augen und schaust, oh, hier macht eine neue Kasse auf. Und wenn du dann schnell genug bist, dann bist du so schnell wie vorher. Nämlich brauchst wieder ewig lang. Also irgendwie uncool das Ganze. Und ich glaube, so geht es irgendwie vielen, wahrscheinlich sogar jedem, dass er das uncool findet. Und warten in unserem Glaubensleben, das ist ja gelegentlich auch immer so eine kleine Herausforderung. Oder? Ist es. Da hängen wir auch immer irgendwie so drin. Wie ist es mit dem Warten dort? Gottes Zeitplan ist ein anderer wie unserer. Gelegentlich. Manchmal. Immer. Zu oft. Er hat andere Pläne als wir. Gelegentlich. Manchmal. Oft. Nun, wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich so ganz entspannt dann am Küchentisch sitze, Samstag in der Früh und ich weiß, am Nachmittag kommt Besuch, wir wollen draußen und grillen und so. Und dann bete ich, Herr, schenk mir cooles Wetter. Bitte, dass wir dann am Nachmittag schönes Wetter haben. Und dann ist am Nachmittag und dann regnet es total und dann sitze ich drin mit der Bekanntschaft und wir essen dann eben drin. Es funktioniert und ich sage euch was, da bin ich total entspannt. Und so geht es euch wahrscheinlich auch. Ja, der Herr hat andere Pläne und der wollte es jetzt so anders haben. Alles ganz easy. Oder? Du bist weit weg, dass du dir irgendwie Sorgen machst. Aber wie ist es denn, wenn man so wirklich darauf wartet, wenn man ein Gebet gesprochen hat, wo man sagt, du, das ist jetzt echt wichtig. Da geht es jetzt nicht irgendwie darum, dass ich draußen Sonnenschein habe oder ob ich drinnen sitzen kann, sondern da geht es um wirklich wichtige Dinge. Wenn ein Freund oder Freundin von dir, eine junge Frau, eine junge Mutter, mit einer Krebsdiagnose im Krankenhaus liegt und du betest. Und wenn jetzt das zum Beispiel deine Frau wäre, dann ist die Herausforderung vielleicht eine andere. Da ist man vielleicht nicht mehr ganz so entspannt. Dann hängt man da ein bisschen mehr drin. Und dann ist man vielleicht ganz dicht an Dingen dran, die man nicht tun sollte. Eines davon, sich Sorgen machen. Aber voll nachvollziehbar, oder? Da hängt ganz anders dran. Oder vielleicht noch so ein aktuelles Beispiel, wo es auch darum geht, geduldig sein, warten, beten, hoffen. Wenn ich da so mittendrin bin und dann so denke, wenn ich eine Wohnung habe und dann auf meine Nebenkostenabrechnung warte, die dann vielleicht in einem Bereich liegt, der schwer bezahlbar, für manche vielleicht unbezahlbar ist. Und dann kommt einer und sagt, du, der Herr hat das alles im Griff. Vertraue nur auf den Herrn. Dann ist es gelegentlich doch eine größere Herausforderung, dieses Warten, bis dieses Wirken des Herrn dann auf meinem Konto sichtbar ist. Oder? So ein bisschen. Also, dieses Geduldigsein, dieses Abwarten, dass die Worte des Herrn wirklich in Erfüllung gehen, das ist für jeden von uns so eine kleine Herausforderung. Lasst uns dazu heute mal einen Bibeltext anschauen. Ein Bibeltext, also ich finde es ja immer total gut, in der Bibel zu schmökern, weil da sind ja einerseits die großen Heldentaten alle aufgeschrieben. Da können wir uns daran orientieren. Schau, da haben wir einen Held und der hat das alles richtig gemacht. Der hat auf Gott gehört, der hat es so umgesetzt. Und wapp, es war cool. Er war der Held. Aber wir sehen auch immer wieder die anderen Dinge, wo eben diese Helden dann eben vielleicht nicht genau das gemacht haben, was Gott ihnen gesagt hat. Und zum Teil haben die das eben auch gemacht, nicht absichtlich. Kaum einer von diesen Helden hat ja absichtlich was anderes gemacht, als der Herr gesagt hat. Aber jeder saß da auch so in seiner Situation, in seiner Umgebung, in seinen vielleicht auch gesellschaftlichen Zwängen irgendwie drin und hat dann so oder so entschieden. Und dazu wollen wir uns heute mal eine Geschichte anschauen. Angesprochen zu dieser Predigt heute, zu diesen Worten, wurde ich letzte Woche von der Predigt von Antje. Und wir schauen uns heute den gleichen Bibelabschnitt an, auch 1. Mose 16. Und ich möchte zunächst mal die Lampe auf die beiden Hauptdarsteller richten von diesem Bereich, von diesem Abschnitt der Bibel. Auf Abraham und auf Sarai, auf die zwei. Wie war es mit denen zwei eigentlich? Wir wissen, der Abraham, der ist ja irgendwie im Kapitel 12 herausgerufen worden, aus der Stadt Ur. Und Gott hat ihn da herausgerufen und hat gesagt, komm, ich zeig dir ein neues Land. Abraham war damals in etwa 75 Jahre alt. Seine liebe Frau, die Sarai, war in etwa 10 Jahre älter. Frauen macht man nicht älter, Frauen sind jünger. War 65. Und genau, war 65 und Abraham bekam die Zusage von Herrn, dass sie Kinder bekommen werden. Und jetzt war die Sarai ja 65, war kinderlos, galt als unfruchtbar und das war auch damals, oder vor allem damals war das irgendwie uncool für die Frau. Es galt als Schande. Und wenn wir uns jetzt so hineinversetzen, eine 65-jährige Frau, also die Chance ist wahnsinnig hoch, dass sie das mit den Wechseljahren schon durch hat. Aber selbst wenn jetzt das auch diese Zeitrechnung eine andere gewesen wäre damals wie heute, dass das einfach anders gewesen wäre, dann wäre es auch durchaus berechtigt zu sagen, weißt du was, wenn es 65 Jahre lang nicht funktioniert hat, wie hoch ist die Chance, dass es die nächsten 10 oder 20 oder 30 Jahre funktioniert? Ganz schön gering. Also es war eine echte Herausforderung, nicht nur für Sarai, sondern wahrscheinlich auch für Abraham. Aber was hat Abraham gemacht? Er war seiner Frau als allererstes treu. Er war ihr treu, er war da für sie. Er hat nicht nach anderen irgendwie Umschau gehalten, er war ihr treu. Gott gab ihm die Verheißung, dass er zu einer großen Nation gemacht wird. Gott gab ihm die Verheißung, du wirst Nachkommen haben. Später dann, in Kapitel 15, ist dann Abraham etwas ungeduldig oder zermürbt oder sagt er, Herr, ich gehe ja kinderlos dahin. Also das erste Wort, was er da bekommen hat, das war vielleicht nicht so richtig voll in seinem Herzen angekommen oder verblasste innerhalb der Jahre und sagt dann, Herr, ich gehe ja kinderlos dahin. Was soll das Ganze? Aber der Herr schnappt sich ihn und sagt, der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Er bestätigt sein Wort und sagt, mach dir keine Sorgen, es läuft. Ich kümmere mich um dich. Es ist gut. Dann sind wir zack, im Kapitel 16. Er wohnt dann schon etwa 10 Jahre in dem anderen Land. Abraham 85, Sarai 75 Jahre alt. Sarai mit ihren 75, immer noch unfruchtbar. Immer noch keine Kinder. Wenn es mit 75 nichts war, wie hoch ist die Chance, dass mit 85 was wird? Wisst ihr, für uns ist es total einfach, für die beiden mal in die Zukunft zu schauen, oder? Weil wir haben da ja so eine Glaskugel und da können wir reinschauen. Wir haben neben dran einen Drucker und dann drucken wir uns das aus und dann sehen wir das und dann sagen wir, Sarai, bleib ganz entspannt. Warte bloß noch 14 Jahre und schon ist es soweit. Ist auch alles boxsimpel, aber das hilft der Sarai überhaupt nichts. Nämlich null. Sie hat eben keine Glaskugel, keinen Drucker. Sie hat keine Bibel, wo sie mal nachschlagen kann und sagen kann, okay, so und so steht's geschrieben und auf das Wort stehe ich und auf dieses Wort baue ich. Und selbst für uns, wo wir doch in diesem Buch immer wieder nachschlagen können, ist es doch auch nicht boxsimpel, weil wir sitzen ja auch immer drin in unserer Situation, genau in unserem Ding. Ist nicht so? Ja. Sarai war in ihrer Situation ein Stück weit gefangen. Sie verliert heute die Geduld, genau jetzt. Lesen wir da einfach mal rein in diesen 1. Mose Kapitel 16, direkt mal starten ab Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Hagar, also wahrscheinlich eine Schlanke aus Ägypten. Wahrscheinlich. Und Sarai sagte zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Das war, wie wir auch letzte Woche gehört haben, eine durchaus gängige Praxis. War ein Stück weit normal, das war üblich, dass die Sklavin von einer Frau für sie Kinder bekommen konnte. Und das waren dann die Kinder von der Herrin. Und in der Situation war die Sarai und sagt, du, wieso, ist doch gängige Praxis. Lass uns das so mal machen. Was sagen wir dazu? Sarai, das ist nicht gut. Weißt du, das ist wirklich nicht gut. Weißt du, was da für ein Zickenkrieg entsteht? Wir wissen es doch genau. Ihr kommt dann nicht mehr zurecht miteinander. Das ist nicht gut. Überlegt ihr das nochmal? Gibt es nicht eine andere Lösung? Gott hat doch gesagt und Sarai sagt, ja, hat denn Gott wirklich gesagt? Also hat Gott wirklich gesagt, dass Abraham und Sarai zusammen Kinder haben werden? Hat er das wirklich genau so gesagt? Wahrscheinlich. Es hat auf alle Fälle Sinn gemacht für Sarah, es eben genau so zu sagen. Es genau so umzusetzen. Und außerdem ist doch das hingebungsvoll für ihren Mann. Sie steckt total zurück. Sagt du, ich bin total aufopfernd für dich und für deine Ziele und dass das Wort Gottes erfüllt wird. Bin ich total aufopfernd für dich. Wirklich? Steht das wirklich so da? Können wir das wirklich genau so rauslesen? Lesen wir nochmal nach. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden, hat sie gesagt. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden, dass meine Schmach abgelegt wird. Wie klingt das? Nicht ganz so aufopferungsvoll. Klar, sie ist ja auch eine gestandene Persönlichkeit, oder? Es ist ja auch ein gewisser Druck auf sie da, rein gesellschaftlich, weil sie eben keine Kinder hat. Das ist uncool. Die Ursache für diese Situation war Ungeduld. Wer wartet schon gerne damals wie heute? Warum soll es damals anders gewesen sein? Und wie war das jetzt mit dem Abraham? Wie hat sich er verhalten in dieser Situation? Was war seine Aufgabe? Was hat er getan? Lesen wir nochmal nach. Vers 2b, also den zweiten Abschnitt. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Abraham, 85 Jahre alt, sieht die hoffentlich schöne Hagar, schaut sie an und denkt sich, Was wissen wir natürlich? Abraham, du weißt, was Gott zu dir gesagt hat. Halt dich an Gottes Wort. Das ist gut, wenn du dich an Gottes Wort hältst. Und außerdem, Abraham, merkst du es nicht? Deine Frau bietet dir eine viel jüngere an. Da ist doch irgendwas falsch. Oder ist es nicht so? Da leuchten alle Lampen auf. Eigentlich. Aber wir können in die Zukunft schauen. Wir wissen, wie sich das Ganze entwickelt. Und der Abraham steckt da drin. Und wie hätte sich Abraham wirklich verhalten sollen? Sprich mit deiner Frau. Sprich mit ihr. Sag ihr, du, Sarai, ich glaube, das ist keine so coole Idee. Weißt du, Gott hat zu mir gesprochen und er hat mir zugesichert, dass wir zwei zusammen und weißt du, ich liebe dich auch ohne Kinder. Ich liebe dich total. Lass uns geduldig sein und auf das Wort Gottes hoffen und darüber beten und sagen, komm, Herr, komm du zu uns. Sprich, Abraham, sprich doch mit deiner Frau. Vielleicht hat er das vorher auch schon 35 Mal gemacht, wissen wir nicht. In diesem Augenblick hat es irgendwie nicht geschafft, die idealen Worte für seine Frau zu erwischen. Vers 3. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Erinnert mich irgendwie an Adam und Eva. Die Frau kommt und hat was, streckt dem Mann entgegen und sagt, das ist gut, das ist gut. Da war es der Apfel, da ist es die Hagar. Und was kommt dabei raus? Ja, irgendwie nicht ganz so Richtiges, irgendwie nicht ganz so Cooles. Männer, und was lernen wir jetzt daraus? Was lernen wir daraus? Jetzt sind wir total gespannt. Also mach immer das Gegenteil, was deine Frau dir sagt. Oder? Und dann bist du immer auf dem richtigen Weg. Es ist wirklich so, weil Männer, ihr wisst es, es wäre so einfach, wenn das Wort das wahr gewesen wäre, oder? Es wäre so einfach. Es ist eben genau nicht so. Ein bisschen später, auch im 1. Mose, im Kapitel 21, sagt Gott zu Abraham, in allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Also wir lesen auch immer wieder das Gegenteil. Wir lesen nicht nur, höre nicht auf die Stimme deiner Frau, sondern höre auf die Stimme deiner Frau. Was ist also unsere Aufgabe, liebe Männer? Das Richtige tun. Ganz einfach. Also nicht das Einfache tun, einfach nur das Richtige tun. Auch nicht das Schwere tun. Das Schwere ist auch nicht immer das Richtige. Das Richtige tun. Das ist mal einfach, oder? Habe ich mal einen einfachen Tipp gegeben. Was seht ihr? Lass uns mal weiter in die nächsten Verse schauen. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Ist doch auch wieder cool, oder? Sie wurde schwanger, Abraham wird Papa, alle sind zufrieden, coole Sache, oder? Läuft doch. Weil wenn's nicht gut wäre, hätte doch Gott auch was anderes gemacht. Also das muss doch irgendwie passen. Weit gefehlt. Mega Stress in der ganzen Familie. Die Frauen zanken sich. Und Sarai kam dann zu Abram. Und da kommen jetzt nochmal coole Worte von der Sarai zu Abram. Ich lese da mal vor. Mir geschieht Unrecht. Also Sarai zu Abram. Mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Klingt doch sehr schwer nach. Du bist schuld. Abraham, ich kann nichts dafür. Du hast es. Du bist derjenige welche. Ich bin's nicht. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Da haben wir es wieder. Da lief sie davon. Stress im Haus. Hagar läuft davon. Die schwangere Frau läuft davon. Sonst irgendwo. Und wir haben den Abraham. Abraham total passiv und sagt zu seiner Sarai, mach mit ihr, was du willst. Ist das Leiterschaft? Wenn ich sage, mach mit ihr, was du willst? Nö, ist alles andere. Aber wenn ich mir da so mal so eine Situation zum Beispiel von mir zu Hause so vorstelle, dann muss ich sagen, Abraham macht es vielleicht genauso manchmal wie ich. Schau. Jetzt sitze ich da in meinem Homeoffice. Sitze ich drin, hochkonzentriert auf meinen Job. Dann kommt meine Frau rein und erklärt mir irgendwelchen Stress, ja, und Kinder und Kindergarten und Fahren und Schule und Hausaufgaben und irgendwie, keine Ahnung. Wie hoch ist da die Chance, dass ich da nicht Vollgas ihr zuhöre, nicht Vollgas dabei bin und sag, ja, passt schon. Ja, mach ruhig. Ja, ist okay. Sind wir denn immer hochkonzentriert? Ich weiß ja nicht, was Abraham da gerade in der Situation gemacht hat. Aber irgendwie hat er eben auch hier nicht idealst reagiert. So wie uns das vielleicht auch immer wieder mal geht. Nicht nur vielleicht immer wieder mal, vielleicht auch manchmal auch öfter. No one is perfect. Ja, mach nur. Und Sarai ließ daraufhin die Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon. Wunderbar. Chaos perfekt. Keiner wollte es so haben. Irgendwie kam es trotzdem so. Oder? Ismael ist das Ergebnis von nicht warten können. Ismael ist das Ergebnis von Sachen in die eigene Hand zu nehmen. Ist das Ergebnis von, wenn wir versuchen, selbst krampfhaft unsere eigenen und fleischlichen Wünsche in die Realität umzusetzen. Aber der Punkt ist, und das ist die eigentliche Botschaft der heutigen Predigt, der Punkt ist, wie reagiert Gott darauf? Also wie reagiert Gott in dieser Situation? Was macht er? Wie kommuniziert er mit Hagar? Wie kommuniziert er mit Abraham? Wie spricht er mit Sarai? Wie geht Gott mit dieser Situation um? Wo wir doch jetzt durchaus gesehen, gehört haben, es war jetzt nicht alles ganz so cool. Schauen wir uns die Hagar an. Wie reagiert er gegenüber Hagar? Was macht er mit ihr? Gehen wir ganz kurz noch in die Situation von Hagar rein. Hagar kommt aus Ägypten. Eine Sklavin wurde einer fremden Frau geschenkt, hat in einer fremden Familie gelebt und gedient, herausgerissen aus ihrer gewohnten Umgebung, herausgerissen aus ihrer Familie, aus ihrem gewohnten Essen, alles. Alles anders für sie. Dann lebt sie in dieser anderen Familie, wird von einem 85-jährigen Mann geschwängert, wo sie nicht wollte. Und sie wollte so viele Dinge von all diesen Dingen, was ihr widerfahren sind, wollte sie nicht. Aber die sind einfach von außen auf ihr zugekommen. Why ever? Nicht why ever, weil sie Sklavin war. Warum sie das war, keine Ahnung. Aber es sind da Dinge auf sie zugekommen, die von außen auf sie zugekommen sind. Da hat sie keine Verantwortung. Sie hat keine Verantwortung, dass sie da verschenkt worden ist. Sie hatte keine Verantwortung darüber, dass sie geschwängert wird. Sie hatte keine Verantwortung, dass es ihr schlecht geht. Gott geht ihr nach. Und das ist die entscheidende Botschaft. Gott geht ihr nach. Gott geht zu ihr und sagt, Hagar, ich sehe dich. Hagar, ich sehe dich in deiner Situation. Ich bin für dich. Hagar, ich bin mit dir. Hagar, ich leg meine schützende Hand auf dich. Hagar, ich sprich mit dir und du hörst meine Stimme. Natürlich hat Hagar auch ihren freien Willen und sie konnte entscheiden, das, was der Engel Gottes ihr sagte, zu tun oder eben genau nicht zu tun. Sie konnte entscheiden, wieder zurückzugehen zu der Familie oder genau in die entgegengesetzte Richtung zu marschieren und ab in die Wüste. Sie hätte die Möglichkeit gehabt. Klar, wir sind alle frei. Sie hat das Wort gehört. Sie hat gehört darauf und hat gesehen, ja, da ist ein Gott, der spricht mit mir. Da ist ein Gott, der sieht mich. Und genau das macht unseren Gott aus. Wir haben einen lebendigen Gott. Wie geht Gott mit Abraham um? Was macht er mit ihm? Sagt er zu ihm, weißt du was, Abraham? Du hast jetzt so einen Bock geschossen. Also mehrfach so versagt, nee. Nö, ich schicke dich in die Wüste. Die ist hier gleich nebenan, gleich ab. Nö, macht er nicht. Denn so ist unser Gott nicht. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Botschaft, dass uns das immer wieder bewusst ist. Viele wissen es. Aber lass uns das immer wieder bewusst sein. Unser Gott ist für uns. Und wenn wir mal einen Bock schießen, dann schneidet er nicht das Kabel durch. Es ist nicht so. Er spricht mit uns. Er bleibt bei uns. Er sieht uns. Er kennt uns. Gott schließt mit Abraham den ewigen Bund. Nach dieser Situation. Bereits im 17. Kapitel. 17, Vers 2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und ich will dich sehr, sehr mehren. Das spricht er zu ihm. Gleich zu Beginn vom 17. Kapitel. Gott gibt Abraham und seiner Frau als Zeichen dafür neue Namen. Ab dann heißen sie Abraham und Sarah. Als Zeichen dafür, dass dieser Bund bleibt. Ich finde das gut. Und aus unserer heutigen Zeit, wenn ich sage, okay, Sarai wurde zu Sarah, was fehlt da? Ich weiß, die richtige Übersetzung der Namen ist ein anderer, aber dieses I ist weg. Dieses I wäre im Englischen ein I, ein Ich. Dieses Ich ist rausgenommen worden aus ihrem Namen. Dieses Ich ist rausgenommen worden. Dieses Ich kann was, ich weiß was, ich mag was, ich mach was. Ich mach's so, wie ich das will. Ich bin gut. Ja, ich bin gut in Jesus Christus. Richtig. Aber ich kann was, ich weiß was, ich tu was. Das ist weggenommen von ihr. Vielleicht sagt auch deswegen Gott zu Abraham im 21. Kapitel, in allem, was Sarah zu dir sagt, höre auf ihre Stimme. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass weniger Ich-Botschaft mit dabei ist. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut. Vielleicht ist weniger Ich-Botschaft mit dabei. Ich glaube, das ist durchaus ein entscheidender Punkt. Das Ich steht auch uns gelegentlich mal im Wege. Eigentlich schon. Gott bricht seinen Bund mit uns nicht, wenn wir Fehler machen. Seine Liebe ist untrennbar mit uns verbunden. Und solange wir nicht abschneiden, er schneidet nie ab. Nie. Wir können machen, was wir wollen. Seine Liebe ist bei uns. Ich glaube, dass der eine oder andere, ganz wenige, ein kleines Problem haben damit. Mit dieser Vergebung, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Wie ist es? Ist dann Gott immer noch bei mir? Hat er mich immer noch lieb? Ist er immer noch für mich? Wenn du dir jemals diese Frage gestellt hast, ich mag da ganz dick unterstrichen sagen, ja, er ist immer noch für dich. Und es wird immer so sein. Er ist für dich. Halleluja. Papa, ich mag dir danken für diese Worte heute. Ich mag dir danken, dass diese Worte auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Diese Worte, die von dir sind und diese Worte, die von dir waren, Herr. Ich bitte dich, dass du wegnimmst und auslöscht alle Worte, die nicht von dir waren, Herr. Halleluja. Amen.